ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Deutschland raus. Was ist das für eine WM? Sie hatten sich so viel vorgenommen für dieses Turnier, wollten, das war die Ansage vom Bundestrainer Julian Nagelsmann, sogar Weltmeister werden. Im 16. Finale kam dann die Ernüchterung für die DFB-Elf aus gegen Paraguay, 3:4 im Elfmeterschießen. Ein frühes Ausscheiden bei einer Fußball-Weltmeisterschaft zum 3. Mal in Folge gegen einen Gegner, den man zumindest auf dem Papier haushoch überlegen schien. In das Klagen über vergebene Elfmeter und nicht gegebene Tore mischt sich die bange Frage, ist das jetzt normal? Muss sich die stolze Fußballnation Deutschland daran gewöhnen, nur noch Mittelmaß zu sein? Oder ist das Denken in Groß und Klein bei einem Turnier mit 48 Mannschaften sowieso überholt? Und was bleibt von dieser Weltmeisterschaft? Darüber wollen wir reden in diesem Forum bei SWR Kultur. Ich bin Michael Riesel und ich freue mich auf meine Gäste. Den Kulturjournalisten und Buchautor Dirk Schümer von der Welt, Christoph Biermann, Chefreporter des Fußballmagazins Elf Freunde und die Sportjournalistin Elisabeth Schlammerl. Frau Schlammerl, um kurz vor 2:30 in der Nacht war es entschieden. Deutschland ist raus, Paraguay steht im Achtelfinale. Ein Drama war es mit Verlängerung, einem angeblich irregulären Treffer, einem Hin und Her im Elfmeterschießen. In welchem Gefühlszustand sind Sie ins Bett gegangen? Enttäuscht, schockiert oder einfach froh, dass es vorbei war?
Schockiert war ich nicht, wie es Herr Amiri gesagt hat. Dazu bin ich natürlich, als Sportjournalistin habe ich gewisse Distanz. Aber ich war schon erstaunt, wie wenig der deutschen Nationalmannschaft eingefallen ist gegen eine biedere Mannschaft aus Paraguay. Also wie man sich so wenig bewegen konnte in der Offensive, wie man immer wieder die gleichen Fehler eigentlich gemacht hat oder die gleichen Versuche und wie unpräzise man im Spiel war. Also ich war sehr erstaunt, weil ich dachte, das Ecuador-Spiel war... Da habe ich gewisses Verständnis gehabt, wenn man vorher schon qualifiziert war, dass man vielleicht dann 1% weniger gibt, 2% weniger.
Aber Sie dachten, das war der Tiefpunkt?
Ich dachte, das war der Tiefpunkt, aber um es mit Rudi Völler zu sagen, es gibt immer noch einen tieferen Tiefpunkt.
Herr Schümer, Paraguay, die Nummer 41 schlägt Deutschland, die Nummer 10 der Welt. Das ist die größte Sensation dieser Weltmeisterschaft bisher. Hat Sie die Niederlage überrascht?
Überhaupt nicht. Ich habe mir versucht, dieses Spiel gegen Ecuador anzuschauen und bin eingeschlafen, obwohl es ja noch zu etwas früherer Zeit stattfand. Und als ich dann morgens sah, dass Ecuador gewonnen hat, also ich bin zur Halbzeit, habe ich dann alles ausgemacht. Und dann dachte ich mir, ja, so sah es aus. Und dann habe ich in das Spiel gestern auch erstmal nach dem Anpfiff erst reingeschaut, weil ich im Garten gießen musste bei der Hitze. Und dann habe ich gedacht, keine Eile. Die haben ja auch keine Eile. Und dann habe ich weitergeguckt, die haben überhaupt keine Eile. Die stehen da mehr als ich beim Blumengießen. Und dann dachte ich, na ja, das wird ja wohl wieder den ähnlichen Verlauf nehmen. Und dann Elfmeterschießen gucke ich mir nie an, aus Prinzip, weil ich das völlig ablehne als Erscheinungsform dieses Sports. Und dann hat meine Frau mir dann irgendwann gesagt, ja, es ist ausgegangen, wie du gedacht hast, die sind jetzt weg. Und dann bin ich viel zu spät eigentlich dann zum Schlaf gekommen. Aber es war in keiner Weise überraschend. Es war eigentlich nur die Fortsetzung einer schon gezogenen Linie. Und dann können wir doch eigentlich alle froh sein, dass wir jetzt dann in Ruhe wieder rechtzeitig nach dem Blumengießen ins Bett gehen können.
So können wir das aussehen, Herr Biermann. Und dabei hat dieses Turnier doch so gut angefangen. Die Deutschen 7:1 gegen Curaçao im Auftaktspiel. Hat uns das alle geblendet?
Ich würde nicht sagen, dass es mich geblendet hat, aber ich würde sagen, dass ich doch ein bisschen überrascht gewesen bin, wie steil dann die Formkurve in den anschließenden beiden Spielen abgefallen ist. Und ich muss auch gestehen, dass ich überrascht gewesen bin, dass die deutsche Mannschaft gestern so schlecht gespielt hat gegen einen derartig limitierten Gegner.
Der große Aufreger war natürlich, Herr Schümer, die 102. Minute, das aberkannte Tor.
Ja, da habe ich gerade mal reingeguckt.
Von Jonathan Tah. Darf sich die deutsche Mannschaft ungerecht behandelt fühlen?
Naja, wenn man gegen so eine Mannschaft nichts anderes hinkriegt, als nach einem Eckball ein zweifelhaft diskutables, wahrscheinlich ja doch reguläres Tor, dann frage ich mich, wieso haben sie vorher nicht schon 3 oder 4 gemacht? Dann bräuchten wir darüber nicht zu reden. Also wenn jetzt Österreich gegen Spanien so eine Situation hat und dann können sie sagen, ja, wir Underdogs und dann wird uns auch noch die große Chance aberkannt und so. Aber bei Deutschland kann man sagen, naja, wenn Ecuador sonst nichts zugelassen hat als das, dann ist es ja auch wieder ein Armutszeugnis. Also wenn ich mich darauf jetzt rausreden lasse, dann sind wir ja auf dem Stand angekommen von Mannschaften wie Bosnien oder so. Und das sind wir wahrscheinlich ja auch. Insofern, wenn wir jetzt also lamentieren, dann haben wir den Underdog-Status komplett angenommen.
Mhm. Herr Biermann, ein Vollskandal hat Julian Nagelsmann die Entscheidung genannt. Die Meinungen sind ja ziemlich einhellig. Ja, das war eine Fehlentscheidung und das trotz Videoassistent. Wie kann denn das passieren?
Ja, weil das natürlich nach wie vor noch den menschlichen Faktor mit beinhaltet. Und ich meine, wir haben ja gesehen, der Schiedsrichter hat die Szene gesehen, er hat sich aus allen Szenen angeschaut und dann hat er eine Fehlentscheidung getroffen. Das ist auch total ärgerlich und ich finde, man darf den Spielern und den Verantwortlichen den Ärger darüber auch zubilligen. Aber auf der anderen Seite, Herr Schümer hat es ja schon richtigerweise gesagt, eine Mannschaft, eigentlich von dem Niveau der deutschen Mannschaft müsste auch in der Lage sein, so viele Gelegenheiten herauszuspielen, dass dann an eine Fehlentscheidung in so einem Spiel nicht so eine große Rolle spielt, wie das gestern der Fall gewesen ist.
Ja, Frau Schlemmer, warum hat es denn dann nicht gereicht? Warum hat denn die deutsche Mannschaft dieses Spiel verloren? An der Einstellung wie im Spiel gegen Ecuador hat sie diesmal nicht gelegen, oder?
Einstellung war es sicher nicht, weil die wollten natürlich alle ins Achtelfinale kommen. Es hat an einer Idee gemangelt, wie man eine so massierte Abwehr überlisten kann, was jetzt aber, glaube ich, nicht so schwierig ist. Sie haben es halt immer wieder auf die gleiche Weise probiert oder auch nicht probiert und haben, also über außen ging gar nichts und Leroy Sané hat ungefähr, glaube ich, 5 Versuche gestartet gegen 2 und hat 5-mal den Ball verloren.
Immer mit demselben Trick.
Immer mit dem gleichen Trick, ja. Also es hat sich bis Paraguay schon rumgesprochen. Und die waren zwar körperlich ganz gut, aber körperlich war jetzt, fand ich, das war jetzt nicht so eklatant wie gegen Ecuador, wo die Deutschen sich ja jeden zweiten Ball haben abluchsen lassen. Aber sie haben sich einfach auch zu wenig bewegt, haben die Räume nicht genutzt. Und dann kommt sowas raus. Es ist mir ein bisschen ein Rätsel, weil wir sind ja zwar jetzt rein mannschaftlich zweitklassig, aber wir haben lauter gute oder viele gute Einzelspieler, die in Top-Ligen spielen und die als Weltstars, kleine Weltstars gehandelt werden. Und von denen hat man also eigentlich nichts gesehen, die bei dieser Weltmeisterschaft. Nehmen wir mal das Curaçao-Spiel aus, aber naja, war halt Curaçao.
Es gibt ja im Fußball den schönen Satz, Form schlägt Klasse. Mhm. Und es ist ja richtig, dass eine Menge namhafter Spieler in der Mannschaft sind, aber im Moment viele von diesen Spielern außer Form gewesen sind oder noch nicht wieder ihre Form erreicht haben. Ich meine, wir haben ja mit Florian Wirth und Jamal Musiala zwar wirklich außergewöhnlich talentierte Spieler in der Mannschaft spielen, von denen der eine allerdings 7,5 Monate verletzt war und man eben immer noch ansieht, dass er noch nicht bei seiner Maximalform ist. Jamal Musiala und der andere Florian Wirtz, der letzten Sommer für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt ist und im Laufe der letzten Saison in Liverpool überhaupt noch nicht Fuß gefasst hat, dass der eigentlich fußballerisch komplett den Faden verloren hat. Und so kann man eigentlich einige andere Positionen auch noch durchgehen. Kai Havertz, der Mittelstürmer, der zwischendurch fast ein ganzes Jahr kein Fußball gespielt hat und auch ein bisschen noch seiner Form hinterherläuft. Pavlovic vom FC Bayern, der eine tolle Bundesliga-Saison gespielt hat, aber jetzt ein sehr, sehr müde wirkender junger Mann ist. Und da fügt sich dann das eine zum anderen. Und dann sieht man doch, wie schnell es dann nicht reichen kann, selbst gegen eine Mannschaft wie Paraguay.
Müsste man sich ja fragen, wieso das den Franzosen, die auch alle in hohen Ligen, zum Teil in der Champions League bis ins Endspiel, wo es ja die Deutschen auch wieder nicht hingeschafft haben. Gut, Havertz hat gespielt. Aber die sind ja nicht so müde, die sind nicht so demotiviert. Da ist die Athletik sehr viel überzeugender. Da greifen auch die Mechanismen, wie bei den Spaniern bis jetzt auch meistens, und da werden wir wohl noch erleben, dass die sich gegen Paraguay keine Blöße geben. Ich lasse mich gerne widerlegen, aber der Gedanke, die hauen wir mal eben so weg, das geht eben nicht. Und wenn das der Trainer sieht, dass die nicht ganz bei ihrem Höhepunkt sind, dann hätte er eben einen Plan B haben müssen. Aber wir haben ja auch darunter nicht viel überzeugende große Leute, die Franzosen oder die Spanier oder die selbst auch die Engländer dann eben von der Bank bringen können. Da muss man dann eben realistisch sein. Ich finde das jetzt gar nicht so besonders. Wenn wenig nicht gut geht, dann fällt es gleich ins Bodenlose. Das war beim letzten Mal auch schon so. Und da müsste dann eben eine große Aufbauarbeit wie nach dem Desaster von 2004 kommen, dass dann 10, 12 Jahre später, 2016, dann auch die Erträge einzufahren sind. Aber jetzt sehe ich erstmal nicht, dass jetzt auch mit einem neuen Trainer da alles auf einmal wieder auf den Kopf gestellt werden könnte und die tollen Spieler nur so aus dem Hut gezogen werden. Ich wüsste nicht wen.
Bevor wir über den neuen Trainer reden, reden wir über den alten Julian Nagelsmann. Frau Schlammerl, welchen Anteil an der Niederlage hat der Bundestrainer, hat Julian Nagelsmann?
Ein Trainer hat immer einen Anteil an so einem Desaster, würde ich sagen. Er hat ja, sein Image war ja schon ein bisschen angekratzt, als er danach, also letztes Jahr nach Nations League diese Niederlagen hatte und dann erst Slowakei, das Hinspiel in der WM-Qualifikation. Sie haben sich da wieder ein bisschen rausgeholt aus diesem Loch. Da hat er natürlich auch ein bisschen seinen Anteil, aber sie haben nie überzeugend gespielt. Und man hat so immer das Gefühl, ich kenne ihn ja auch nur vom FC Bayern, ist ein bisschen zu nassforsch in manchen Dingen und vielleicht ist auch in der Kommunikation. Also ich meine, natürlich müssen die zu einer WM fahren und sagen, wir wollen Weltmeister werden. Das wollen, wenn man Curaçao fragt, dann wollen die auch Weltmeister werden. Aber er hat natürlich der Mannschaft da schon eine kleine Bürde mitgegeben, zu sagen, ja, wir fahren dahin, um Weltmeister zu werden. Schwierig. Das hat ja nichts darauf hingedeutet, dass das klappen könnte im Vorfeld. Also nehmen wir dann mal, das Rückspiel gegen Slowakei war überzeugend, aber war halt auch nur in Anführungszeichen Slowakei. Und er hat es auch nicht geschafft, der Mannschaft irgendwie so eine Idee mitzugeben, wie man, oder sie haben nicht drauf gehört, aber sonst nicht mitzugeben, wie man so eine Mannschaft knacken kann. Also das ist jetzt keine Zauberei. Dann hätte er vielleicht mal bei Vincent Kompany fragen sollen. Der hat ja beim FC Bayern dauernd solche Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Und das klappt auch. Oder er hätte ja auch bei verschiedenen anderen nachfragen können. Und dann hat er natürlich bei dem Ecuador-Spiel, ich finde, da hat er, er hat es gut gemeint mit seinen Einwechslungen, aber da hat er eigentlich die Mannschaft vollkommen verunsichert mit diesen wahllosen Einwechslungen, wo dann überhaupt nichts mehr gepasst hat.
Man könnte auch sagen, er hatte keinen Plan. Er hatte vor allem auch keinen Plan B. Die haben immer dasselbe gespielt. Und wenn man sieht, wohin sich der Fußball entwickelt hat in den letzten Jahren, wo reingecoacht wird und die Spielsysteme teilweise noch situativ im Spiel umgestellt werden. Und bei den Trinkpausen wären ja wundervolle Möglichkeiten gewesen. Aber offenbar trinken sie lieber, als dass sie taktisch nochmal irgendwas aus dem Ärmel ziehen. Und das sind dann eben der Weltmeister der Trinkpausen, könnte man sie dann nennen, ja.
Also gegen Elfenbeinküste hat es geklappt mit seinen Einwechslungen. Da hatte man das Gefühl, er hat vielleicht doch eine Idee, wenn irgendwas nicht so funktioniert, dass er was verändert und das könnte dann auch fruchten. Also da wurde er auch gelobt dafür, denn man muss das dann schon einmal so sehen. Aber grundsätzlich gegen Ecuador hatte er keinen Plan und gegen Paraguay hatte er auch irgendwie keinen Plan.
Herr Biermann, Nagelsmann war der jüngste Trainer bei diesem Turnier. Hat man das gemerkt?
Ich finde schon, also die Beschwerden über ihn und sein Vorgehen, die ja jetzt massiv von allen Seiten herkommen, haben auch etwas damit zu tun, dass eben manchmal ein bisschen sowas wie Abgeklärtheit, Seniorität, eine gewisse Lässigkeit und so gefehlt hat. Frau Schlammerl hat es ja nassforsch genannt, also das trifft es, glaube ich, eigentlich, das trifft es, glaube ich, sehr gut.
Ich würde schnöselig sagen.
Wie immer man es nennen will, also es fehlte jedenfalls ein bisschen Abgeklärtheit, ein bisschen Distanz, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Klarheit in vielen Situationen und auch sowas wie, also Julian Nagelsmann ist oft ein sehr technokratischer Trainer, also einer, der sicherlich einen Plan hat oder auch einen Plan B, vielleicht sind diese Pläne aber manchmal auch ein bisschen zu kompliziert, um sie in so einer Situation einer Nationalmannschaft, wo die Spieler ja eben nicht jeden Tag über das ganze Jahr über zusammenarbeiten, umzusetzen, wo man mal mitunter ein bisschen pragmatischer und einfacher spielen lassen muss. Ich fand, dass manche Dinge einfach zu kompliziert gedacht gewesen sind. Also das klassische Beispiel ist die Positionierung von Joshua Kimmich, sicherlich einer der besten deutschen Spieler, den man hinten auf die Position des rechten Verteidigers getan hat. Dafür gibt es zweifellos Gründe, das zu machen, aber am Ende ist es nicht aufgegangen. Zum Schluss des Spiels, gestern hat er die Idee ja auch kassiert und dann wieder anders aufgestellt und Kimmich in seine Position ins Mittelfeld gestellt. Oder das vielleicht kommunikativ interessanteste Beispiel, die Rückholung von Manuel Neuer, die er irgendwie vollzogen hat, so war mein Eindruck und so ist auch ein bisschen, glaube ich, der innere Eindruck, weil er da einer öffentlichen Diskussion nachgegeben hat mit einer Rückholaktion, die ein Oliver Baumann, der bis dahin im Tor ausgezeichnet gespielt hat, auf so eine komische Art und Weise degradiert hat. Der ist da sehr tapfer mit umgegangen. Und die am Ende des Turniers, muss man jetzt auch sagen, gar nicht viel gebracht hat.
Frau Schlammerl, das Elfmeterschießen gestern, das war ja eigentlich die Chance für Neuer, dann doch noch zum WM-Held zu werden.
Hat er je viel Elfmeter gehalten?
Genau,
also ja, das ist ein sehr berechtigter Einwand.
Genau. Eigentlich ist Oliver Baumann der bessere Elfmeter-Töter. Ja. Aber okay. Ja, er hätte es ja vielleicht sogar geschafft, weil er hatte diesen einen Schuss pariert. Ja. Aber gut, dann hat halt Herr Thaar den Ball in einen Uli Hoeneß Gedächtnis gemacht. Jetzt kann man dem aber auch nicht vorwerfen. Also ich finde, das Elfmeterschießen war so ein bisschen, ich habe das davor ein bisschen beobachtet, dann habe ich gedacht, nee, Paraguay, die wollen in das Elfmeterschießen und die haben sich darauf vorbereitet. Die haben ja richtig jubiliert, als es ins Elfmeterschießen ging. Und ich hatte das wirklich das Gefühl, dass die Schützen, die möglichen Schützen, gut, ob jetzt Thaar dabei war, weiß man nicht, aber die haben sich gut darauf vorbereitet. Und die Deutschen, glaube ich, haben mit keinen Moment daran gedacht, dass die ins Elfmeterschießen müssen. Und wir waren dann, psychisch war das ein Vorteil für Paraguay und dann kommt der sicherste oder einer der sichersten Elfmeterschützen der deutschen Mannschaft, hat einen Schuss, ich glaube, den hat er die letzten 5 Jahre nicht gehabt. Also das war gar nichts.
Sie meinen Kai Havertz?
Ja, genau, der Schuss von Kai Havertz. Ja.
Ich würde aber eine Sache unbedingt noch mal rausstellen, von meiner Warte, ich kann da nicht für Sie beide sprechen, aber wenn das jetzt alles gut gegangen wäre oder auch der Schiedsrichter beim Videobeweis die Münze in die andere Richtung geworfen hätte oder auf der anderen Seite gelandet wäre, ist wohl die richtige Metapher, dann wäre es auch nicht besser. Das ist ja das. Dann würden wir hier jetzt vielleicht jetzt nicht sitzen, sondern nach dem Frankreich-Spiel und würden lamentieren ein bisschen und sagen, die Franzosen sind ja auch ganz gut. Aber im Ganzen ist es doch auch vom Auftreten und von der Taktik und von der Modernität und von der Athletik des deutschen Fußballs, ob die nun gestern irgendwie noch ihren Kopf aus der Schlinge gezogen hätten oder nicht und ob sie gegen Ecuador vielleicht schon qualifiziert waren oder nicht. Es war einfach dürftig. Und deswegen glaube ich auch, haben wir alles recht, ein bisschen zu lamentieren, weil für so eine Party, wenn man sieht, wie in anderen Ländern, wie das da auf den Straßen abgeht, haben die einfach auch keinen Saft gegeben. Deswegen wäre es mir eigentlich auch ziemlich egal am Ende, ob dieses Elfmeterschießen so oder so ausgeht. Ich dachte nur, das ist eine Truppe von Langweilern. Und für eine Truppe von Langweilern da so lange aufzubleiben, ist schon fast eine Zumutung. Und das wird in Ecuador oder in Paraguay kein Schwein sagen. Und wahrscheinlich auch nicht in Marokko, die Niederländer ja auch hinter sich gelassen haben. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Beim Einkaufen gestern Nachmittag auf einem riesengroßen Parkplatz hier in einem Einkaufszentrum, da waren 2 Deutschlandfähnchen irgendwo. Und wenn man das mal mit Zeiten vergleicht, die haben es auch überhaupt nicht geschafft, die Leute mitzunehmen. Das lief so nebenher. Und deswegen finde ich auch, ich bin eigentlich nicht so ein Freund vom Nörgel, weil die Deutschen immer, ja, das ist Nörgelweltmeister. Aber in diesem Fall gab es meiner Meinung nach wirklich einen Grund zum Nörgeln. Warum verdammt nochmal haben die vorne nicht mehr sich bewegt? Warum haben sie sich gelaufen? Warum haben sie so einen Schrott gespielt gegen die, wo sie schon qualifiziert waren? Mit genau demselben Grund könnte man ja sagen, ja, dann können sie befreit aufspielen und Party machen und egal, wenn sie dann verlieren, ist auch egal. Aber sie haben überhaupt nichts hingekriegt. Und dieses Schnarchtassengehabe von Leuten, die sonst in Instagram und in großen Clubs und die 100-Millionen-Beträge gehen da nur so über den Tresen, ich reg mich da auch nicht besonders drüber auf, aber ich habe jedes Recht zu denken, Schnarchtassen.
Herr Biermann, Nagelsmann hat einen Vertrag beim DFB bis 2028 und den will er scheinbar erfüllen. Er will Bundestrainer bleiben, ja, das sagt er. Auch. Halten Sie das für eine gute Idee?
Aus seiner Sicht, aus seiner Sicht ist das eine schöne Idee, weil er einen gut dotierten Vertrag und einen attraktiven Job hat. Aber das, also es würde mich sehr wundern, wenn diesem Wunsch oder diesem Ansinnen oder wie auch diesem Plan gefolgt würde. Weil, also ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, dass mal das Urteil über einen Bundestrainer so einhellig gewesen ist, wie jetzt gestern nach dem gestrigen Spiel. Das war jetzt also nicht nur irgendwelche Boulevard-Scharfmacher oder was weiß ich, so eine kleine Minderheit, sondern das geht eigentlich überall durch, ob man jetzt nun alle möglichen Medien anschaut, ob man die inzwischen immer größere Schar der Experten sich anschaut oder die Meinung in den sozialen Medien. Julian Nagelsmann wird nicht bis 2028 Bundestrainer sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Andreas Rettig als Sportdirektor des DFB ist auch ein Mann, der, ich würde mal sagen, durchaus auch ein Gespür für politische Stimmungen hat. Und die politische Stimmung in Deutschland ist, was den Bundestrainer Julian Nagelsmann betrifft, die, dass dessen Zeit abgelaufen ist.
Man müsste ihn eigentlich auch vor sich selbst schützen, weil wenn er den Job weitermacht, ich glaube, das wäre nicht gut für ihn, auch vielleicht seine...
Sie meinen, es wird nicht besser bis zur EM in
Großbritannien? Nein, aber er wird ja immer daran gemessen und ich meine, ein ganz kleiner Fehler oder ein ganz kleiner Rückschlag, selbst wenn sich, was ich mir jetzt momentan aber nicht vorstellen kann, dass das jetzt dann gleich besser wird, aber sollte das besser werden, aber der kleinste Rückschlag, er wird sofort wieder daran gemessen.
Vielleicht also macht er das, den Löw.
Ja. Naja, beim Joachim Löw, da war...
Der hat aber immer was
gewonnen. Der war mal Weltmeistertrainer. Ja. Das ist schon ein Unterschied und der hat 2018 auch weitergemacht und man hat ihn weiter behalten. Aber das lag natürlich daran, dass er ein Weltmeistertrainer war. Aber Julian Nagelsmann hat eigentlich in diesen zweieinhalb Jahren beim DFB eine solide EM gespielt, die vielleicht sogar ein bisschen überbewertet wurde, aber okay, wenn das irgendwie besser gelaufen wäre, wären wir sogar gegen Spanien noch weitergekommen und ins Halbfinale. Aber es war auch nicht da so dolle, dass man sagen kann, ja, er hat da was geschafft. Und nein, das glaube ich, ich sehe es da wieder, Herr Biermann, das geht nicht mehr weiter, weil vor allen Dingen, wo sich ja schon so ein Komet am Himmel namens Jürgen Klopp irgendwo da drüber schwebt, das geht schon mal gleich gar nicht, wenn da schon irgendwie ein möglicher Nachfolger da ist.
Also, ja. Klopp macht den Netzer, der wechselt sich selber ein.
Ja. Herr Biermann, Sie haben schon über den Boulevard gesprochen. Die Bild-Zeitung schreibt, jetzt muss Klopp kommen. Und wenn man weiß, welchen Einfluss die Bild-Zeitung im Fußballgeschäft hat, dann hat das eine gewisse Richtung. Herr Biermann, glauben Sie, Klopp wird die DFB-Elf als Trainer zu EM 2028 in Großbritannien führen?
Ich halte das nicht für unwahrscheinlich. Sie sollten aber die Macht der Bild-Zeitung im Fußball nicht überschätzen. Die ist längst nicht so groß, wie sie mal gewesen ist. Aber trotzdem, also die öffentliche Diskussion wird in die Richtung gehen. Jürgen Klopp hat einen Job bei Red Bull, wo er die Fußballvereine betreut, von dem er zwar immer sagt, dass er den wahnsinnig gern macht und der ihn erfüllt und ein Tagesjob ist und so weiter, der allerdings auch ermöglicht, dass er während der kompletten Weltmeisterschaft im Fernsehen woanders unterwegs ist, von dem man aber weiß, dass er, sagen wir mal, man wäre bei Red Bull auch wahrscheinlich nicht totunglücklich, wenn er jetzt zur Nationalmannschaft wechseln würde. Und ich glaube, Trainer zu sein, ist für ihn auch die bessere Aufgabe, als Sportdirektor zu sein oder Fernsehexperte. Und obwohl sein Image in Deutschland völlig verblüffenderweise, dass er das hinbekommen hat, von einer quasi heiligen Figur etwas heruntergekommen ist, wäre er natürlich, denke ich, schon ein erstmal sehr, sehr attraktiver Bundestrainer und ich denke auch, dass das auch darauf hinausläuft.
Sein Dementi hörte sich ja auch ziemlich gut an, als ich habe es nur gelesen, aber das war so ein bisschen so, wie wenn man Stoiber fragen würde, ob er sich für den besseren Bundeskanzler hält als Merz und nur so drumherum geredet, ja, das ist jetzt nicht der richtige Moment und einerseits, ich kann da ja so gar nichts zu sagen im Moment. Und also das klingt so ein bisschen wie in der Politik, ja, wenn die Partei mich ruft, dann stehe ich natürlich zur Verfügung. Er hat mit keinem Wort auch nur das Wort Nein in die Nähe kommen lassen.
Frau Schlammann, und gleichzeitig hat er ja mit seiner Noch-Debatte quasi schon von Beginn des Turniers an die Gerüchteküche befeuert. Auf Klopp, die Figur, da wird viel drauf projiziert, da ruhen große Hoffnungen drauf. Ist Jürgen Klopp der Retter des deutschen Fußballs?
Nein, also damit, wenn man ihn dazu macht, ich glaube, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, es liegt, also man muss da auch tiefer gehen und es nützt jetzt nichts, wenn man irgendwie einen neuen Trainer hinpackt und sagt, und jetzt mach mal. Der verändert dann ein bisschen was, aber er wird vielleicht wieder am Ende am gleichen Problem scheitern oder vielleicht nicht am gleichen, aber er wird auch wieder scheitern, weil man muss jetzt bloß mal sehen, ist es ein Hansi Flick mit ganz großen Lorbeeren, 6 Tippelsieger beim FC Bayern zum DFB gekommen, ist gescheitert. Es ist Julian Nagelsmann vielleicht mit nicht so viel Lorbeeren, aber durchaus als galt oder gilt immer noch als einer der talentiertesten jüngeren Trainer. Und okay, Jürgen Klopp ist nachweislich ein Meistertrainer und ein Champions League-Siegertrainer und so weiter. Aber das wäre jetzt, ich glaube, ein Fehler, wenn man jetzt sagt, Jürgen Klopp, mit Jürgen Klopp wird alles gut. Mhm. Ich glaube, ich bin bei Herrn Biermann. Ich glaube, es wird so kommen. Noch da, vor allem, weil auch Jürgen Klopp bei dieser WM alles dazu getan hat, dass man diese Diskussion, dass, diese Hoffnungen zu schüren mit seinem Noch-Satz. Und gestern war er sehr zweideutig. Aber deshalb wird nicht alles gut. Vielleicht muss man nach 2004 einfach alles umkrempeln.
Man muss alles umkrempeln, okay. Herr Biermann, Trainer austauschen allein reicht nicht. Was muss sich denn ändern beim DFB, dass der deutsche Fußball wieder auf die Füße kommt?
Also was wir hier sehen ist, dass andere Fußballnationen, namentlich Frankreich, aber auch England, aber auch Spanien, Argentinien und durchaus auch Brasilien über ein viel, viel größeres, größeren Pool von Talenten verfügen. Da diese Dinge ja, wie soll ich sagen, nicht vom Himmel fallen oder man einfach nur darauf wartet, dass irgendwie auf irgendeinem Bolzplatz sich irgendein Fußballstar von morgen heranwächst, sondern da riesige Programme laufen. Wir haben in Deutschland und in anderen großen Fußballnationen Nachwuchsleistungszentren, Fußballakademien, Fußballschulen und so weiter. Ist vielleicht durchaus nochmal ein Blick auf die Nachwuchsausbildung beim DFB nötig, wobei man ja sagen muss, dass sie unter dem Eindruck des sportlichen Scheiterns bei den letzten beiden Weltmeisterschaften ist da ja schon einiges passiert.
Eben, das ist keine neue Debatte.
Aber das Problem ist natürlich, wenn ich heute anfange, die Jugendausbildung zu verändern, trifft das auf Spieler, die 10 Jahre alt sind und irgendwie die helfen mir dann erst in 10 Jahren. Und vielleicht sind schon Dinge unterwegs, die etwas besser machen. Aber wenn ich jetzt heute mal in die U21 oder U20 Nationalmannschaften schaue, sehe ich da auch nicht die Spieler, wo ich denke, wow, da ist schon irgendwie eine Maßnahme hat gegriffen und da kommen jetzt lauter fantastische Spieler anmarschiert. Wir müssen nur noch einen Moment durchhalten und in 2 Jahren oder in 4 Jahren stehen wir wieder im ganzen Glanze da. Das ist leider ein Geschäft, was eine gewisse Zeit dauert und es kann auch da sein, dass wir jetzt halt noch das eine oder andere Turnier erleben, wo wir auf die gleichen Probleme stoßen.
Herr Schimmer, vor ein paar Tagen, da hat die englische Fußballlegende Gary Lineker in einem Interview gesagt, das sei die schwächste deutsche Nationalmannschaft, die er je gesehen habe und weiter Deutschland lebt von der Vergangenheit. Das haben viele als respektlos empfunden. Darüber würde man heute wahrscheinlich anders denken. Und man fragt sich das ja zum Beispiel auch beim Blick auf eine Nation wie Italien. Wie können so große Fußballländer sportlich so tief sinken?
Ich glaube, Italien und Deutschland kann man jetzt so nicht vergleichen. Deutschland hat ja vieles richtig gemacht bei Stadien, bei der kommerziellen und logistischen Ausstattung der Bundesliga. Da steht Deutschland ja gar nicht so grauenvoll da. In Italien, wo ich 20 Jahre gelebt habe und auch viel im Stadion in verschiedenen Städten war, da hat sich überhaupt nichts getan. Diese Stadien, die können sie unter Denkmalschutz stellen oder können da 50er-Jahre-Filme drehen, ohne dass sie da groß was ummontieren müssen. Das sind oft so Rohrstangen, Tribünen und alte Beton, wo man denkt, also sind sie jetzt aus den 30ern oder aus den 60er Jahren, da ist überhaupt nichts passiert. Diese Präsidenten, die Clubs dominiert haben und immer nur sich selber gefeiert haben, Nachwuchsausbildung. In Italien sieht es wirklich noch viel schlimmer aus und die sind ja auch noch viel schlimmer. Die sind nicht mal bei der WM schnell ausgeschieden, die sind jetzt 3-mal hintereinander gar nirgendwo gewesen. Also da ist die Struktur vollkommen im Eimer und in Deutschland hat man ja auch schon nach 2004 mit den Leistungszentren angefangen. Die Ernte dafür war die WM 2016. Ich weiß immer gar nicht, ob es das ist oder ob es eine mangelnde Identifikation ist. Das haben jetzt auch einige gesagt, die, wenn man die bei den Hymnen sieht, die einen, die weinen und Namen krallen sich in die Schultern und die Deutschen haben die Haare schön. Aber wenn es so einfach wäre, ich glaube, dass da gar nicht mehr groß viel was geändert werden muss. Wieso da jetzt kein Feuer dahinter war? Lothar Matthäus hat es mir Anspruchsdenken der Leute festgemacht und hat gesagt, die hätten ja dauernd immer nur darüber geredet, wer von ihren Familien, ob die Mutti mit kann oder die Tochter, die Frau mit den 2 Kindern und hätten sich darüber in die Wolle gekriegt, weil sie die für ihre Instagram-Stories brauchen. Wenn es so ist, muss man sich natürlich nicht wundern, dann fehlt es eben offenbar wirklich am Feuer, patriotischen oder was auch immer, oder mir wird ja auch schon ein sportliches reichen. Aber ich glaube, dass über die Strukturen haben die Deutschen, das ist jetzt gar nicht so dramatisch im Unterschied zu Ländern. Man kann sich auch einfach immer nur wieder wundern, wundern, wieso die Franzosen vom im Tischtennis sind sie auch besser als die Deutschen inzwischen. Also die haben da offenbar irgendwelche Entscheidungen getroffen. Oder sie haben Glück von den Generationen, einfach genetisch. Spanien ist immer ein großes Vorbild gewesen dafür, dass sie erheblich weniger Einwohner haben und auch nicht ganz so viel Geld wie die Deutschen. Ich glaube einfach, wir müssen es jetzt einfach mal stoisch nehmen und sagen, wir reihen uns jetzt ein unter als eine Mannschaft Nummer 17. Wir haben es jetzt dreimal nicht unter die besten 16 geschafft. Dann sollten wir jetzt eben in die Luxemburger oder die Litauer, die sind ja auch nicht mit großen Ansprüchen, dann können wir uns dann wenigstens positiv überraschen lassen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass mit Jürgen Klopp und im DFB wird alles, und der DFB-Chef, der nun wirklich auch ein bisschen langweilig ist, aber ob das jetzt dazu führt, dass wir jetzt eine riesentolle Truppe von Schweinsteigers und Lahms und so bekommen, das sehe ich jetzt nicht. Aber wenn jetzt alles so im Argen läge wie in Italien, dann würde ich sofort sagen, ja klar, alles umkrempeln. Aber das würde wahrscheinlich überhaupt nichts bringen im Moment.
Herr Biermann, heute Nacht ist ja nicht nur die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden, auch die Niederlande haben verloren, auch im Elfmeterschießen gegen Marokko. Marokko ist natürlich ein anderes Kaliber als Paraguay, aber ist es Zufall, dass da zwei europäische Mannschaften ausgeschieden sind oder verschiebt sich da gerade was im Weltfußball?
Also das finde ich jetzt noch ein bisschen zu früh, da Schlüsse rauszuziehen. Marokko ist ja bei der letzten Weltmeisterschaft Vierter gewesen, also hat auch besser dargestanden als Holland und ist sowieso eine der führenden Fußballnationen aus Afrika. Was sicherlich interessant ist, ist wirklich die Rolle der afrikanischen Mannschaften bei diesem Turnier bislang. Sie sind ja bei dieser Erhöhung auf 48 Teilnehmer, sind sie ja, wie soll man sagen, besonders gefördert worden. Also von vorher 5 sind die afrikanischen Teilnehmer auf 10 gestiegen. Und das haben sie ja, muss man sagen, im Gegensatz zum Beispiel zu den Teams aus Asien, total bestätigt, weil von diesen 10 sind 9 in das 16. Finale gekommen. Südafrika ist ausgeschieden, Marokko ist weitergekommen. Man wird jetzt sehen, wie das mit den anderen Teams sein wird. Aber das finde ich eine ganz interessante Entwicklung, wie gut diese Mannschaften eigentlich sind. Eine Mischung aus lokalem Talent und vielen Spielern natürlich auch, die in Frankreich, in Belgien, teilweise auch in Deutschland aufgewachsen sind und inzwischen auch gute Trainer haben, gut vorbereitet zur Weltmeisterschaft kommen und auch nicht mehr so diese ständigen Probleme, die es immer wieder bei afrikanischen Mannschaften während der Weltmeisterschaft gegeben hat, nämlich Streit um WM-Prämien. Das gibt es alles nicht. Die machen, finde ich, einen richtig, richtig guten Eindruck. Und da könnte es tatsächlich sein, dass sich ein bisschen was verschiebt.
Mhm. Frau Schlammerl, wie sehen Sie das? Herr Biermann sagt, ist es noch zu früh, um da Konsequenzen zu ziehen? Dennoch, die Tendenz schwindet die Dominanz der Europäer?
Das ist halt so, dass die afrikanischen Mannschaften aufgeholt haben. Die haben halt, wie sie so begonnen haben, sich auch für Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Da waren sie irgendwie noch so ein bisschen exotisch und waren auch, da waren sie halt an Anfängen. Und die haben jetzt einfach, was Herr Biermann so recht sagte, das sind ja auch viele Mannschaften, wenn man jetzt auch die Kapverden anschaut, da sind ja viele spielen dann in europäischen Ligen oder sie kommen aus, sind so Portugal, haben so portugiesische Wurzeln oder bei Curaçao haben die natürlich holländische Wurzeln, also sind die natürlich nicht weitergekommen, aber ich sage jetzt mal grundsätzlich von denen Mannschaften, die man immer so als kleine abtat. Afrikanische kann man schon länger nicht mehr als kleine abtun, aber man hat sie nicht als ernsthafte Konkurrenz der großen europäischen und südamerikanischen gesehen. Und da muss sich vielleicht der europäische Fußball und vielleicht schon ein bisschen mal fragen, ja, oder vielleicht geht es auch nicht mehr. Es ist halt irgendwann so, dass dann manche Nationen danach auch aufholen und dann ist halt die Konkurrenz größer. Das muss man akzeptieren. Ja. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, dass die einen, die müssen ganz grundsätzlich was ändern, weil das geht in eine falsche Richtung, um ihre Dominanz wieder zurückzugewinnen. Nein, es wird dann halt so sein, dass dann irgendwann vielleicht auch mal eine afrikanische Mannschaft im Halbfinale steht. Und das
oder
ist
im Finale.
Oder im Finale sogar. Ja. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es diesmal noch zu früh ist, aber über kurz oder lang wird das passieren, könnte ich mir vorstellen.
Herr Schümer, wenn wir nochmal versuchen, ein Gesamtbild dieses Turniers zu zeichnen, war es denn im Nachhinein richtig von der FIFA, den Teilnehmerkreis auf 48 Mannschaften zu erhöhen? Und war die Kritik an dieser XXL-WM und am Gigantismus der FIFA, war der verfrüht, war der vorschnell?
Ich glaube ja, wenn man unter den Gesichtspunkten Popularität und Ökonomie schaut, und das ist bei jedem Sport inzwischen wichtig, die Spieler leben davon, die Strukturen leben davon, die Werbetreibenden gucken darauf, dann ist es vollkommen richtig gewesen und es ist auch nicht groß verwässert. Wir gucken da ja nicht so drauf, aber was die Menschen in Marokko oder was die Menschen in Südamerika daran finden, die sonst gar nicht präsent gewesen sind, ist es, glaube ich, von dem genialen Vermarkter Infantino nicht doof gewesen, das auszugleichen. Und sportlich verwässert sieht man ja. Es ist auch nicht so sehr, wenn von den 10 Afrikanern wären ja 4 gar nicht erst da gewesen. Und die 9, die jetzt im weitergekommen sind, also davon sind ja 4 jetzt quasi einen Ertrag von der Erweiterung des Turnierbaums. Und ich glaube, Fußball ist ein globales Geschäft immer gewesen und eine globale Faszination. So gesehen ist der Infantino ein bisschen wie der Papst, der ja auch inzwischen sagt, ja, was nützt mir das immer zwischen Köln und Paris und Santiago de Compostela hin und her zu fahren? Da gibt's doch kaum noch Leute von meiner Konfession. Ich gehe nach Afrika, ich gehe nach Südamerika, da, wo die Massen sind. Und da kann ich mein Geschäft erledigen. Das ist meine Zielgruppe. Und beim Fußball ist es jetzt ganz genauso. Der Infantino hat, was immer er für eine hochgradig windige Natur ist, hat das aber gerochen und hat gesagt, ja, wir gehen jetzt zu den neuen Zielgruppen und das ist unsere Party. Da guckt die ganze Welt drauf, mehr noch als auf eine Papstmesse oder auf sonst noch irgendein Ereignis weltweit. Und da spielen wir jetzt volle Granate aus. Und bis jetzt haut es doch hin. Niemand hat sich beschwert über irgendein Spiel zwischen Curaçao und Elfenbeinküste, weil in Curaçao und Elfenbeinküste und drumherum hat es dann auch eben wieder ein Feuer entfacht, wovon vielleicht auch wieder tausende, auch mal jetzt ganz idealistisch gesprochen, tausende kleine Kinder sich entscheiden, Fußball zum Sport zu machen und damit wieder zu dieser Riesenbewegung beizutragen. Ich würde das jetzt nicht idealistisch formulieren, aber jetzt rein unter dem Gesichtspunkt Logistik und Geld ist es doch ganz wunderbar gelaufen. Ich finde, das kann man als seelenlos beschreiben, aber dann war ja die WM vorher auch schon seelenlos. Die ging ja auch nur um Geld und um Logistik.
Herr Biermann, ich höre Sie schwer atmen.
leicht würde ich das nicht durchwinken. Also auf der einen Seite, auf der sportlichen Seite ist es schon jetzt auch wirklich, das Ganze geht ja jetzt noch fast 3 Wochen. Das ist schon alles sehr lang und sehr viel und auch viel mittelmäßig langweiliger Fußball, Klammer auf, wo ja auch die deutsche Mannschaft eine Menge zu beigetragen hat. Das andere ist, ja, natürlich wendet sich Herr Infantino anderen Dingen, anderen Nationen zu, weil er da seine Mehrheiten einholt, um weiter seine Präsidentschaft zu führen. Das kann er auch gerne machen. Ich finde nur, wir kriegen möglicherweise aus einem Grund auch ein bisschen falsches, positives Bild dieser Weltmeisterschaft. Also eins ist ja gelungen. Nämlich, dass Spiele gut besucht gewesen sind, von denen man vorher nicht gedacht hätte, dass sie das wären, weil zumal die Eintrittspreise so krass gewesen sind. Das hat aber auch vielfach damit zu tun, dass die Spiele dieser Mannschaften in den USA und Kanada von vielen Leuten, die, ich sage jetzt mal, jordanischstämmig sind, haben ein Jordanien-Spiel dazu genutzt, um sich alle mal zu treffen. Ein Freund von mir ist bei Jordanien-Spielen gewesen und der hat es genau als solches bezeichnet. Und das ist ja auch schön. Das wird es nur bei anderen Weltmeisterschaften in anderen Ländern, die eine ganz andere demografische Zusammensetzung haben, etwa in Spanien, bei der nächsten WM in Marokko oder den 3 südamerikanischen Ländern Uruguay, Argentinien und Paraguay eben nicht geben. Und ich habe da ein bisschen schon die Zweifel, ob das dann weiterhin so gut funktioniert. Aber eins ist sicherlich richtig, trotz vieler langweiliger Spiele waren dann doch einige von den Neuteilnehmern, die sonst möglicherweise nicht dazu gekommen wären, eben namentlich zum Beispiel Kap Verde, Die waren da durchaus eine erfreuliche Bereicherung.
Frau Schlammerl, es gibt ja offenbar auch Gedankenspiele von 48 auf 64 Mannschaften hochzugehen, möglicherweise schon 2030.
Damit Italien mitspielen kann.
Ich glaube, das ist nicht der Versuch. Ich glaube, das wäre eher der Versuch, dass man dieses seltsame Konstrukt mit diesen vier Drittplatzierten, die sich nicht mehr qualifizieren, und dass Mannschaften irgendwie erst zwei Tage vorher wissen, gegen wen sie dann spielen, dass man das ein bisschen auf die Reihe kriegt. Das wäre der einzige Grund, warum man das auf so viele Mannschaften erhöht, weil man dann wieder leichter, dann das 16. Finale wäre dann wieder leichter zu planen. Aber sonst wäre ich dabei, Herrn Biermann, das verwässert das ein bisschen. Und es gab schon viele Spiele, da wo man sich gedacht hat, puh, die brauche ich jetzt irgendwie nicht. Mag nicht dazu kommen, dass die bei uns halt irgendwie um 4 Uhr nachts waren. Und da würde ich nicht mal für die deutsche Fußballnationalmannschaft aufstehen, geschweige denn für, ich sage jetzt keine Spielpaarung, aber es gab schon ein paar, die will ich eigentlich nicht sehen. Und wenn es dadurch noch mehr von diesem Format gibt, dann wird es schon schwierig. Auf der anderen Seite war es natürlich schon nett und man findet es ja dann gerade schön, wenn so eine Mannschaft wie die Kapverden, die sich übrigens auch nicht als Dritter qualifiziert haben, sondern als Gruppenzweiter, also die wären auch wenn sie bei einer 32er WM dabei gewesen wären, noch ins Achtelfinale gekommen, wäre jetzt irgendwie schön. Also das findet man schon nett und da gibt es ja auch neue Typen, die sich dann da rauskristallisieren. Noch mehr, nö.
Jetzt geht das Turnier weiter ohne die Deutschen. Machen wir eine kurze Schlussrunde. Herr Schümer, wer gewinnt? Wer steht am Ende mit dem Pokal auf dem Treppchen?
Ich bin jetzt erstmal ein bisschen raus. Ich bin eigentlich jetzt, wo die Deutschen weg sind, muss man da nicht mehr sich alles in diesen, wir sind ja im Grunde nur noch in der Vorrunde mit dem 16. Finale, was es so noch nicht gab. Also ich habe mir vorgenommen, so beim Viertel- und Halbfinale, wenn dann interessante Paarungen sich ergeben, mal wieder nachzugucken. Und wenn bis dahin Überraschungen kommen, schaue ich mir die an. Also Holland war dezidiert keine Überraschung, weil Marokko meiner Meinung nach favorisiert war. Und dann kann man diese lange Turnierzeit ja dann auch mal benutzen, ein bisschen durchzuatmen. Deutschland, hier wird sich jetzt alles riesig runterkühlen. Die Gadget-Verkäufer mit Fähnchen und Ballons und so, die werden alles einschreddern müssen. Und dann, wenn am Schluss nicht Spanien, ich kann jetzt den Turnierbaum nicht ganz genau, aber Spanien, Frankreich, England und Argentinien im Halbfinale stehen, dann ist es schon eine Überraschung. Und ich glaube, Frankreich wird am Ende wegen der Athletik und der Spielfertigkeit und den Talenten der Leute, der abgeklärt hat und des Trainers. Also ich bin kein Wettfreak, aber da würde ich, wenn ich einer wäre, Geld drauf setzen, dass wenn die von denen nicht ein paar ins Halbfinale kommen, dann wäre es schon eine große Überraschung.
Frau Schlammerl, auf wen würden Sie Ihr Geld setzen?
Auf Frankreich, auch auf Frankreich.
Also würden wir beide nichts gewinnen.
Nein, da würden wir alle nichts gewinnen, aber die haben insgesamt für mich bisher den besten Eindruck gemacht, muss ich sagen. Spanien ist zu abhängig und auch ein bisschen zu launisch und England ist auch zu launisch und
Argentinien.
Argentinien, ja. Ja, die muss man schon immer drauf haben. Könnte ja dann sein, wenn England, Argentinien könnte ein Halbfinale sein, dann da wäre wahrscheinlich sogar, Argentinien muss man immer auf der Rechnung haben, aber ich glaube, dass diesmal, wenn es zum Finale Argentinien, Frankreich käme, was glaube ich möglich wäre, dann wäre meines Erachtens, diesmal würde sich Frankreich revanchieren für die letzte Niederlage.
Also Frankreich ist bislang eindeutig die beste Mannschaft, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Es ist aber so, dass ich glaube, dass bei Ihnen trotzdem noch so ein bisschen der Faktor mitspielen könnte, dass Sie es zu sehr wissen, dass Sie die beste Mannschaft sind. Ich glaube, das ist das größte Problem, was Sie haben können. Ich habe seltsamerweise das Gefühl, dass dieser komische Pragmatismus, den Thomas Tuchel den Engländern verpasst hat, dass der ganz gut zu dieser Mannschaft passt. Und obwohl die bislang noch nicht sonderlich geglänzt haben, irgendwie auf dem richtigen Weg sind. Und seltsamerweise auch Brasilien. Also Carlo Ancelotti hat irgendein tiefes Verständnis von Fußball, wo ich mich manchmal frage, was das eigentlich genau ist, eine Art und Weise Fußballteams zu großen Titeln zu führen, wie wir es ja bei Real Madrid vielfach erlebt haben. Aber vor allen Dingen auch eben zuletzt in Madrid mit so einem komischen Star-Ensemble, also taktisch immer latent unterkomplex, aber total passend für so eine Versammlung von Starspielern. Also das finde ich auch noch interessant und muss ich sagen, fasziniert mich auch.
Ancelotti, manche nennen ihn den besten Trainer der Welt. Vielen Dank. Deutschland raus, was ist das für eine WM? Darum ging es heute im Forum. Mit dabei die Sportjournalistin Elisabeth Schlammerl, Dirk Schümer von der Welt und Christoph Biermann, Chefreporter beim Fußballmagazin 11 Freunde. Mein Name ist Michael Riesel. Sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.